Sie hören die Lesezeit auf Radio Okerwelle. Beginnen wir mit dem historischen Roman von Hardy Krüger. Der nimmt Sie nämlich mit ins Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel zur Zeit, als Herzog Anton Ulrich regierte. Der Herzog, der Räuber und die Tochter des Goldschmieds. Hören Sie dazu mein Gespräch mit ihm. Hardy, unter den Bereichen Fantasy, Detektivkrimis und Thriller waren bislang deine Bücher einzuordnen. Und nun ein historischer Roman. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das war so im Jahre 2001, als mein Vater mir ein Lexikon gegeben hat, das Lexikon der Herzog-August-Bibliothek. Und in diesem Lexikon ist ein Beitrag enthalten und der heißt Karl Otto von Salzdahlum und beschreibt das Leben schon so detailliert, dass ich daraus einen Roman machen konnte. Also es ist wie ein kleines Exposé. Eine ganz abenteuerliche Geschichte wird da geschildert von dem Karl Otto von Salzdahlum.
Ich gehe mal davon aus, dass dieser Roman dann sehr authentisch ist.
Der ist im Rahmen meiner Möglichkeiten soweit authentisch, wie es halt geht. Also die Herzöge und die Bibliotheksdirektoren der Herzog-August-Bibliothek und solche Charaktere wie Lessing, der auch auftaucht, sind natürlich alle geschichtlich belegt. Und von daher ist es dann eben halt auch authentisch. Es spielt sich halt nicht alles wirklich unbedingt jetzt bei Hofe ab, sondern es wird auch ein bisschen das Leben der kleineren Leute geschildert, der Bauern und Handwerker. Geht ja um die Tochter des Goldschmieds und auch das Leben einer Räuberbande natürlich, weil der Karl Otto von Salzdahlum auch mal eine Phase als Räuber hat.
Und gerade dabei, meine ich, wird besonders deutlich, dass du dich sehr bemühst, auch die Sprache des 18. Jahrhunderts sehr nahe zu kommen.
Das war einer der Gründe, warum das so lange gedauert hat mit dem Buch. Ich habe mich da sehr eingefuchst in diese barocke Sprache, sage ich mal, in diesen barocken Satzbau und habe dann natürlich festgestellt, dass das nicht funktioniert. Dass es heutigen Tags wirklich sich da viel gewandelt hat in der Schriftsprache und habe das dann eben alles ein bisschen angeglichen wieder, habe den Satzbau wieder, also die Länge der Sätze wieder ein bisschen beschränkt. Es sind eine ganze Menge ungewöhnliche, verschüttete Ausdrücke auch drin, die ich halt da verwendet habe, um die Leserschaft auch sprachlich in das 18. Jahrhundert zu versetzen.
Ja, und überzeugen können wir uns jetzt davon, wie das mit der Sprache klappt und wie sich das anhört, indem du uns vielleicht bitte einen Ausschnitt aus deinem Roman vorliest.
Der Herzog, der Räuber und die Tochter des Goldschmieds. Erstes Buch. Das Versailles des Nordens. Ein Kabinett voll allerlei wunderlicher und kurioser Sachen. Der Regent, Herzog Rudolf August, war erst kürzlich verstorben. Und endlich konnte sein Bruder Anton Ulrich allein über das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel herrschen. Der alte Mann feierte die Besteigung des Throns mit einem großen Ball in seinem Lustschloss zu Salzdahlum, das wegen seiner pompösen Herrlichkeit und immensen Größe das Versailles des Nordens genannt wurde. Da es ein besonderes Fest war, wollte Anton Ulrich seinem Hofstaat etwas ganz Außergewöhnliches bieten, und zu einer bestimmten Stunde sollte es ein gar wunderliches Ding in seinem Kuriositätenkabinett zu sehen geben. Lange vor dem angekündigten Zeitpunkt standen die ersten Neugierigen vor der Tür der Wunderkammer, in der Hoffnung, durch einen heraushuschenden Diener einen Blick hineinwerfen zu können. Aber die beiden mit Goldfarbe verzierten Flügel der großen Tür blieben fest verschlossen und Spekulationen machten die Runde. Bei dem wunderlichen Ding handele es sich um das abgeschlagene Haupt eines Indianerhäuptlings in voller Kriegsbemalung. Andere meinten, es seien geschrumpfte, tätowierte Menschenköpfe aus der Südsee, aber keine kam der Wahrheit auch nur nahe. Endlich bahnte sich der Maître de Plessis einen Weg durch die Tanzenden, die Fächernden, die Schwatzenden und bat die neugierigen Drängler, ein paar Schritte zurückzutreten. Ein Wink mit der offenen Hand brachte die Musik zum Verstummen. Drei kräftige Stöße mit dem Zeremonienstab auf das Parkett ließen die Aufmerksamkeit der Anwesenden sich allein auf ihn richten. »Madame et Monsieur, entdeckt und zur Ausstellung gebracht von seiner allerhöchsten Majestät, Ihro Gnaden und jetzt so alleinigem Regenten Herzog Anton Ulrich zu Braunschweig, Wolfenbüttel und Lüneburg höchst selbst, bestaunen Sie die kurioseste Wunderlichkeit, das merkwürdigste Geschöpf, welches es zu Zeiten in ganz Europa nur hier im Fürstentume Braunschweig-Wolfenbüttel zu betrachten gibt, präsentiert als einzige ihrer Art auf der ganzen Welt und dazu noch in aller Lebendigkeit.« Der Maître ließ die Tür öffnen und die adligen Gäste strömten leise tuschelnd in die Wunderkammer. Die ausladenden Kleider aus Damast und Seidentaft raschelten, die Absätze der Schneidenschuhe pochten auf den Boden, das Parkett knarrte, Brokat glänzte und Schmuckstücke funkelten. Blinkende Perlenketten umrankten kunstvoll auftopierte Frisuren und neugierig geweitete Augen lugten über aufgefaltete bunte Fächer in das Kabinett hinein. Auf das furchtbare Rehkitz mit den zwei Köpfen, das gewundene 7 Fuß lange Horn eines Einhorns, von dem man neuerdings behauptete, es sei der Zahn eines Walfisches, auf die in Alkohol eingelegten giftigen Schlangen und Kröten, auf den Leichnam eines Knaben mit einem offenen Rücken, getrocknet eingesalzen und grässlich anzusehen, auf den bunt gefiederten fußlosen Paradiesvogel, von dem man wusste, dass er sein ganzes Leben nur fliegend verbrachte. Auf all diese Kuriositäten in den Vitrinen achtete heute Abend niemand. Ebenso wenig auf die riesigen in goldenen Rahmen eingefassten Gemälde, die in 2, 3 Reihen übereinander an den Wänden hingen, und auch nicht auf die kleinen, furchteinflößenden Memento Mori. Alle Gäste schauten nur nach vorn, auf das ungleiche Paar, das direkt unter dem mächtigen, von 1000 Kerzen strahlenden Kronleuchter platziert war. Neben einem kleinen, ganz in schwarz gekleideten Diener, sogar die Knöpfe seiner Livree, seine Perücke, seine Handschuhe waren schwarz, stand eine hoch aufgeschossene Gestalt. Eine lange, dünne Frau in einem einfachen grünen Kleid und mit einem Sack über dem Kopf. Ungeduldig näherten sich die Zuschauer und gaben ihrer Neugier durch fordernde Ausrufe Ausdruck, bis der Diener in der schwarzen Livree eine Hand hob und ihnen eine große silberne Schere zeigte. Mehrmals ließ er die Schneiden ineinander schnappen, bis die Menge durch den metallischen Klang so ruhig, still und schließlich so leise wurde, dass man eine Nadel hätte hören können, die zu Boden fällt. Auf ein leises Wort von ihm beugte sich die verhüllte Frau zu dem kleinen Mann hinunter. Der packte den Sack an der Stelle, hinter der sich die Augen des Kuriosums befinden mussten, und schnitt mit der Schere 2 Löcher in den Stoff. Die dürre Frau richtete sich wieder auf und starrte bewegungslos mit weit aufgerissenen Augen geradeaus. Ein staunendes, verschrecktes Raunen pflanzte sich zwischen den edlen Gästen fort. A's und O's schwebten durch das Kabinett, brachen sich an den Bildern berühmter Maler und verloren sich in den aufgeregt zitternden Locken gepuderter Allonge-Perücken. Die Damen wedelten nervös mit den Fächern, die Herren hoben erwartungsvoll die Augenbrauen, rot getuschte Lippen rundeten sich im Eifer des Staunens und aufgeklebte Muttermale sprenkelten verblüffte, weiß gepuderte Gesichter. Aber nicht wenige der Umstehenden erschraken auf das Heftigste, als sie die Monstrosität erblickten. Eine schwangere Frau musste von den Umstehenden gestützt werden, bevor sie in die weichen Polster eines Kanapees gesetzt werden konnte. Mehrere ältere Frauen bekreuzigten sich hastig. Ein Geistlicher küsste rasch 3-mal hintereinander ein Kruzifix. Zwischen dem staunenden französischen Getuschel zischten die grässlichen deutschen Worte herum, welche die zur Schau gestellte junge Frau seit ihrer Kindheit begleiteten. Hexe, Bestie, Satansbrut. Der schwarz gekleidete Diener stellte eine vergoldete Fußbank vor das wunderliche Ding, damit auch jene Schaulustigen, die klein gewachsen waren, einen Blick auf ihre Merkwürdigkeit werfen konnten. Ein dicker Mann in einer braunen Mönchskutte stieg als erster auf das Bänkchen, um das Wunderding aus nächster Nähe studieren zu können. Es war der Mönch Robert Verbockhorst, Propst zu St. Ludgeri in Helmstedt, welcher die Räder des Schicksals in die Stellung brachte, die Gott vorgesehen hatte. Denn ihm wohnte die ganz besondere Lust der Wissbegierde inne. Er untersuchte die Andersartigkeit der Frau auf das Sorgfältigste, zog die Haut beiseite, lüpfte erst das eine, dann das andere Augenlid und ärgerte sich, dass er sein Vergrößerungsglas nicht dabei hatte. Erst als die hinter ihm Stehenden anfingen zu murren, ließ er von seiner Untersuchung ab und trat aufgeregt an den neuen Herzog heran. »Eure allergnädigste Majestät weiß, wie man mit einzigartigen Schätzen die Gäste beeindruckt. Schaurig ist es und schön zugleich und dieses Objekt bietet sich für ein überaus interessantes Experimentum Biologicum an.« Allein dem Wort »Experimentum« war es zu verdanken, dass der Herzog seine unschätzbare Aufmerksamkeit einen Augenblick lang dem Propst widmete, denn auch in seiner Brust wohnte eine vom Forscherdrang rastlose Seele. »Vor Jahren noch«, sagte Verbockhorst, »oder in einem weniger modernen Lande als dem eurer hochlöblichen Majestät, hätte man diese merkwürdige Entartung auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber hier steht sie, lebendig, in eurem wunderbaren Kuriositätenkabinett und darf ungestraft ihre furchteinflößenden...«